Genau, warum machen wir diese Veranstaltung? Warum vor allen Dingen jetzt? Bei den Freundinnen wurde natürlich auch seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine kontrovers über den Konflikt, über die aktuelle Entwicklung, die Hintergründe und über die verschiedenen Positionierungen innerhalb der Linken geredet. Und jenseits der manchmal doch ziemlich unterschiedlichen Positionierungen der aktuellen Situation und unserer Beurteilung in der Gruppe waren wir doch alle gleichermaßen erstaunt über die doch relativ einheitliche Versammlung weiter Teile auch der radikalen, antiautoritären Linken hinter der grün-liberal regierungstreuen Linie, den ukrainischen Widerstand mit Waffen zu unterstützen. Das, was uns hinsichtlich des ganzen Themas besonders schockiert hat, war eigentlich im Grunde die komplette Abwesenheit von Protest gegen die milliardenstarke Aufrüstung der Bundesrepublik, gegen den Militarisierungskurs sowie die faktische Nichtexistenz einer wie auch immer gearteten Antikriegsbewegung. Ja, jetzt sind wir im 7. Monat dieses Krieges. Dieser geht mit unverminderter Brutalität weiter und auch wenn die Befürchtung eines Durchmarschs der Russen sich relativ schnell in Schutt und Asche aufgelöst hat und die Ukraine sich derzeit über signifikante militärische Erfolge, also sprich über Rückeroberungen besetzter Gebiete freuen kann, ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht. Verhandlungen über Frieden oder einen Waffenstillstand sind in weite Ferne gerückt. Ja, das bringt uns zu unserer ersten These und zu der Frage, was ist in der Linken passiert. Und meine erste These geht um das, was wir als vergiftetes Diskussionsklima beschreiben. Die anfängliche Sprachlosigkeit, von der ich eben geredet habe, hat in weiten Teilen aller Polarisierung Platz geschaffen. Und jetzt scheint es eben nur noch zwei Seiten zu geben. Im Grunde genommen Putin-Versteherin oder den nationalen Befreiungskampf gemeinsam mit der NATO zu unterstützen. Was geblieben ist, ist sowas wie ein uniformes Klima, das die Diskussion zu diesem Krieg überlagert. Die Debatten in der bürgerlich-liberalen Öffentlichkeit sind von einem hypermoralisierend hysterischen Tonfall geprägt. Also jede Kritik an der rhetorischen Kriegspropaganda, ich denke jetzt sowas wie Russland auf Jahrzehnte ruinieren, in die Knie zwingen, frieren gegen Putin, aber auch jeder Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Waffenlieferungen und jeder Verweis darauf, dass es keinen sauberen Krieg gibt, auch wenn er aus ehrenwerten Motiven geführt wird und dass auch die ukrainische Armee Verbrechen in diesem Krieg begeht. Ich denke da an die Diskussionen um den Amnesty-Bericht. All das wird gerne als Verrat an aufklärerischen Werten, als Austritt aus der europäischen Gemeinschaft des Antifaschismus diffamiert, mit der Folge, dass die Autorin in einer Art politischen Selbstmord unmittelbar in eine diskursive Schmuddelecke mit der AfD gestellt wird. Ja, warum diese Beschäftigung mit dem bürgerlichen Lager? Weil unseres Erachtens dieses hochmoralisierende Diskussionsklima auch in Teilen unseres Milieus vorherrscht. Also es gibt hier durchaus differenzierte Analysen, aber diese werden doch durchaus häufig von der Lautstärke und der affektiven Vehemenz moralisierender Beiträge übertönt. Und dieses problematische Diskussionsklima ist unserer Ansicht nach mitverantwortlich dafür, dass eigentlich kaum Raum für eine kritisch distanzierte, antistaatliche, materialistische Analyse dieses Konfliktes bleibt. Nicht selten erleben wir eben auch in der Linken eine Art Bekennungszwang. Also jedem Gespräch über diesen Krieg scheint die Sprecherin irgendwie zunächst in so einer Art psychotisch anmutende Tautologie dazu verpflichtet, zu betonen, dass Russland den Krieg begonnen hat und dass dieser durch nichts zu rechtfertigen ist, ohne dass überhaupt je etwas anderes behauptet worden wäre. Und auch in unseren Kreisen wird der Kritik an Waffenlieferungen und der Zweifel daran, ob es sinnvoll ist, sich in eine vermeintlich unvermeidliche Schicksalsgemeinschaft mit der NATO zu begeben, nicht nur mit Unverständnis, sondern oftmals mit rhetorisch repressiver Härte und moralischer Diffamierung begegnet. Und auch hier folgt die Argumentationslogik reflexhaft einer Freund-Feind-Logik. Also wer die Notwendigkeit anzweifelt, sich in ein ideologisches Bündnis namens westliche Wertegemeinschaft mit der USA, der Peace-Partei und der deutschen Bundesregierung zu begeben oder dieses zumindest problematisiert, der sieht sich Vorwürfen konfrontiert, den russischen Faschismus und Völkermord zu legitimieren oder zu verharmlosen. Auf dieser Weise verschwimmen Unterschiede zwischen plumpem Anti-Amerikanismus, in dessen Weltbild Russlands ohnehin nichts anderes sein kann als das Opfer einer US-imperialen Politik und jedes Verbrechen Putins mit dem Verweis auf US-Verbrechen legitimiert wird, und einer Position, wie wir sie einnehmen. Denn selbstverständlich verstehen wir uns hier nicht als Anwältin oder Unterstützerin eines faschistoid-autoritären Systems Putin. Wir bezweifeln aber die Notwendigkeit für Linke, sich einer Kriegspartei zuzuordnen und in diesem Sinne Position zu beziehen. Zumal wir es ja hier auch nicht mit einem Konflikt zwischen der ukrainischen Bevölkerung und Russland zu tun haben, sondern dies eben auch ein Krieg zwischen imperialen Blöcken ist. in dem alle Beteiligten auch um wirtschaftlichen und politischen Einfluss kämpfen. Es wäre natürlich absurd, das außer Acht zu lassen. Und in diesem Sinne sollten wir alle zu Putin-Verstehern werden, ebenso wie zu NATO-Verstehern. Und zwar natürlich nicht im Sinne von Legitimation, aber eine linke Sicht auf Kriege hat es eigentlich immer, auf Kriege zwischen Staaten, hat es eigentlich immer versucht, explizit diese in ihrer Komplexität zu verstehen. Das heißt, die Macht- und Kapitalinteressen, die geostrategischen, ökonomischen Hintergründe der Beteiligten zu beleuchten und gerade nicht auf der Ebene von so einer moralisch-ideologischen Propaganda zu verbleiben. Unsere Absicht ist es daher, in einer kritischen Distanz zu einer betroffenen Emphase von nationaler Befreiungs- und Waffeneuphorie eine produktive Diskussion darüber zu führen, was eine antiautoritäre Position in und zu diesem Konflikt sein kann. Wir kritisieren das Schweigen der Linken zur Aufrüstung, ihre mediale Fraktionsgemeinschaft mit Strack-Zimmermann, Baerbock, der Peace und den transatlantischen Falken. Und es sind schon mehr als erstaunt darüber, dass das Lauteste, was wir eigentlich gerade an Kritik an diesem Militarismus hatten, eigentlich sowas wie die Konferenz von Fridays for Future, eine Pressekonferenz vor 2 Wochen war, wo die dann gesagt haben, na, wenn die Bundeswehr 100 Milliarden kriegen, dann wieso können wir denn nicht auch 100 Milliarden für den Klimaschutz kriegen, was eigentlich keine ernsthafte Kritik an dem Militarismus war. Ja, das Konzept einer rein strategischen Unterstützung der NATO-Politik bei einer gleichbleibend kritischen Distanz zu den deren Interessen, das erscheint uns als Illusion. Ein Beispiel für die Wirren dieser strategischen Bündnispolitik sind Teile des Textes für einen solidarischen Antiimperialismus aus dem AK im August, in dem die Autorinnen einerseits für die NATO-Auflösung plädieren und ihre Argumente gleichzeitig unmittelbar auf Militärquellen stützen, mithilfe von einer Aussage von NATO-Generalsekretär Stoltenberg dann zu belegen, versuchen, dass die NATO bis zur letzten Sekunde eine Eskalation des Krieges zu vermeiden versucht habe. Und wenn wir dann in demselben Text Deutschland und Frankreich beschuldigt werden, die ukrainische Bevölkerung durch mangelnde Waffenlieferung, Zitat, ausbluten zu lassen und wir im Weiteren im AK und nicht in irgendeiner nationalromantischen Zeitschrift uns erklären lassen müssen, dass die Ukraine ein, Zitat, junges Land sei, dessen Unabhängigkeit und dessen eigene Nationenbildung nicht akzeptiert werde, dann verdunkelt der naive, moralisch-empathische Überschwang mehr, als die Analyse zu erhellen vermag. Unsere zweite These, da dreht sich es um das zweifelhafte Qualitätsmerkmal Betroffenheit. Seit einigen Jahren ist es in unserem Milieu eine Tendenz zu erkennen, Unmittelbarkeit zu verklären. Also konkret bedeutet das, dass direkt von Konflikten Betroffenen durch die eigene Betroffenheit eine besondere Urteilsfähigkeit zugesprochen wird. Einhergehend gerne auch mit der Kritik an der bequemen Arroganz der Nichtbetroffenen. Ein Stück weit in der Tradition des Antiimperialismus wird Betroffenheit hier als Authentizität markiert und zum Qualitätsmerkmal erhoben. Und auch der eben zitierte Text argumentiert auf diese Weise und erklärt die Position der Linken in der Ukraine zum Maßstab politischen Handelns. Und natürlich finden wir die Vernetzung und die praktische Unterstützung der Linken vor Ort wichtig und uns interessiert die Position und der produktive Austausch auch. Aber trotzdem ist es für uns immer klar, dass wir auch diese Aussagen kritisch hinterfragen und im Rahmen einer allgemeinen Analyse kontextualisieren. Also selbst wenn also alle Ukrainerinnen für Volk und Vaterland in den Krieg zu ziehen bereit wären, was sie nicht sind, müssen wir uns diese Position natürlich nicht zu eigen machen. Weiterhin erscheint es uns, dass die Auswahl der Gesprächspartnerinnen in diesem Konflikt auch dazu beiträgt, Differenzen zu überblenden. Will heißen, die Position der Ukrainerinnen im Allgemeinen und der Linken im Besonderen ist möglicherweise auch gar nicht ganz so homogen, wie von Teilen der deutschen Linken suggeriert. Also nicht alle Genossen versammeln sich so einheitlich hinter der Regierung und der Militärführung, wie es beispielsweise im AK teilweise erscheint. Was wohl auch damit zu tun hat, dass das vor allen Dingen Gespräche waren, die in einem bestimmten Milieu, was eher anarchistisch-libertär geprägt ist, geführt wurden. Wir können und möchten hier natürlich jetzt nicht über genaue Zahlen und Zustimmungswerte spekulieren, aber wir möchten doch durchaus betonen, dass es durchaus antiautoritäre und kommunistische Ukrainerinnen gibt, die die Generalmobilmachung und das Vorgehen gegen Deserteure kritisieren, die an den militärischen Zielen Zelenskys zweifeln, sie auch einfach nicht teilen. Kurz gesagt, nicht alle Linke sehen es als ihre Aufgabe an, sich unter und hinter ihrer Regierung zu versammeln und mit ihr in den Krieg zu ziehen. Dazu lassen sich verschiedene Texte, Interviews oder Posts lesen von einzelnen Genossen, von Gruppen wie zum Beispiel der ukrainisch-pazifistischen Bewegung oder der anarchistischen Gruppe aus Charkiw, die wir auch in der Einladung zitieren, die ja betonen in ihrem Interview, dass es in diesem Krieg nichts zu verteidigen gibt als den Thronen der Mächtigen. Und auch wir haben in der letzten Woche ein Gespräch mit einem Genossen geführt, der sich zunächst für seine Einberufung versteckt hatte. Mittlerweile ist er geflohen. Und ja, er will sich auf jeden Fall auch nicht in die Gemeinschaft der nationalen Kriegseuphoriker einreihen, sondern bleibt klar bei seiner sozialrevolutionären Perspektive. Wir spielen jetzt gleich das Interview ab und genau danach würde ich noch ein bisschen 3 Punkte ausführen und dann würde Felix sich anschließen. Dazu wäre noch zu sagen, dass das Interview dann in voller Länge auch auf dem Blog von Kosmonaut, also kosmonaut.org, erscheint, genau. Und da sind auch schon andere Interviews von ihm vom Anfang des Krieges.
A very clear position against going to war for Ukraine quite early on. And in the Ukraine correspondences, which we have also translated for the blog, you state the following. We should support mass desertations and mutinies on both sides, as this is the only realistic way to go beyond purely individual consciousness objection and thus stop the draft. We should counter the image of the successful campaign constructed by Ukraine. This war is unwinnable, and every minute that this is denied kills more and more people. And after the latest military successes, we are witnessing a further escalation of the war in the last weeks. Still many, including leftists, hold out hope that the war can be won by Ukraine after all, and thus the Putin system will collapse. And so do you stick to your social revolutionary defeatist position? And if so, why?
I do indeed stick to my positions. I have several reservations regarding this war optimism. Two reservations, essentially. The first one is that this war is something completely new, something that actually began recently that can possibly end. Living the last 8 years in Ukraine, I really think that state of emergency is the rule, because since 2013, the war in Donbass has been used to silence any sort of dissent, any sort of revolt, any sort of critique of the Ukrainian state, right, even among leftists. Various cost of living protests were simply labeled as pro-Russian, right? They were framed as going against the consensus of sacrificing certain things right now for the future of bright European prosperity. And their organizers and participants were simply labeled pro-Russian agents, right? And this was both supported by the white nationalist politically active population and various Nazis as well. They were acting often together in these campaigns of harassment and various libel. You know, talking about, even mentioning Ukrainian Nazis was even then seen as potentially harmful to the Ukrainian cause. And a lot of anarchists prioritized painting a nice picture of their own state, hoping to speed up the European Union accession, hoping that things might get better for them when this accession eventually happens. So, in my view, the Russian invasion in February really wasn't such a break with these conditions. It, I think, expanded the group of people that started labeling things they don't like Russian, right? There's certain intensification of these dynamics. And I think it would be pretty foolish to believe that there could be an after, clear after, where there would be some kind of stable, normal political conditions where we would be able to clearly oppose only the Ukrainian state, that we wouldn't have any sort of enemies who could potentially serve by fighting against the Ukrainian state, right? And I think it's really hard to imagine a world where the Ukrainian government simply gives up the legal sort of improvements it has made since the beginning of the war, where it suppresses any form of protest where it shuts off with the active participation of the civil society any dissent simply by labeling it Russian or an agent of Putin, whatever you want. And the second reservation I have regarding this war optimism is the actual process of fighting this war, right? I'm not a military strategist, military expert, and even the most optimistic people, such as Zelensky or various generals, various nationalists, Ukrainian nationalists, they don't have a single defined goal of a victory in this war, which is understandable. It's pretty impossible. Do we actually just go to the pre-February borders, right, and somehow still suffer Russian shelling from beyond our borders, since Russia continues to shell Ukraine, even located in the Belgorod Oblast and so on? Do we reconquer, liberate the Crimean Peninsula, which would be really difficult? There's a tiny land bridge that's used to access the peninsula itself, and it has been used for hundreds of years as a military fortress, as a natural military fortress, essentially. And trying to storm natural obstacle such as this, or some kind of a city, Mariupol, for example, again, would sacrifice tens, if not hundreds of thousands of Ukrainian soldiers, and potentially even more civilians, right, possibly resulting in some successes. So when we're talking about this kind of war game scenario, we're forgetting that the Ukrainian army is not simply volunteers. It consists of drafted soldiers almost completely, and potential offensives such as this would require the state to draft even more soldiers. To realize it's a certain limitation that it has on the draft right now. And the government simply does not admit how many people are dying daily or monthly in the Ukraine, right? And I don't think we'd be able to admit that. And I simply, having lived in a country with closed borders and barely escaped it, having seen thousands of people try to evade and escape the country and the draft, I simply prefer not to build some kind of illusions about mass willingness to die for the cause of this murky, undefined victory.
Yeah, you already said it. You have now fled Ukraine yourself. Nevertheless, you witnessed the first months of the war and still, I imagine, you have a lot of context and overview, at least better than we have, of what is happening on the ground. So how's the mood after then, more than half a year of war in Ukraine? I mean, we have here always this image, there are reports of high morale and that thousands of people, tens of thousands of people are volunteering for military service. Has this belligerence decreased since the war began? And also, which class segments support the war, or for what reasons? Is it only nationalistic? Or is the fear of the Russian regime so great? Or is this also like with a shift in the last months that there's also monetary reasons to enlist a soldier? Are there more people from the lower class segments now going to the Donbas region just to have a chance to have at least a good wage or like a better wage than to being unemployed? Because I mean, at the beginning there were like lots of like lefties and saying, yeah, we're going to defend Kyiv and so on. And I don't know, how is this, like, are they also going to Donbas region and like riding, like tanks, or is this like different segments of the class?
Mm-hmm. Yes, it's really hard to get a complete picture of this, and I will try to focus on certain things. I think the picture is far from that is being painted by the Ukrainian, especially the Western media. The war belligerence, right, has definitely receded in the last few months. It has actually receded In the first month, I think, there have been no more large waves of volunteering for the army. And I think the closer you or your family members are to the army, the less nationalist you generally can be, right? Once you see the harassment during the draft, once you see the lack of equipment in the soldiers, once you hear the scary stories about officers and lack of training and so on, about crazy orders about retaking a town in only a few days with almost no weapons and so on, you're unlikely to believe the optimistic stories that Zelensky feeds you every day and so on. Optimistic stories about retaking all of this land really quickly. As you mentioned, yeah, quite a lot of people volunteered for territorial defense units, which essentially are local militias. And I think the excitement has also receded those when they were simply redirected to the actual front line in Donbass and the south of Ukraine. When people were sent the same weapons, they were walking around Kyiv, checking documents, patrolling the streets, you know, standing on the checkpoints, they were sent with the same weapons, the same training, riding tanks, essentially, if even they were given tanks at all. So yeah, there was definitely not that much excitement around the war anymore, and I think this exposure to the realities of the war is, of course, class dependent. You're much more likely to be conscripted into the army if you don't have the money for the bribe or didn't have the money for the bribe before the war, because you could have paid $2,000 before the war to get yourself up on the lists of the military conscription officers. Now it's probably much, much more than that. It's still sort of, if you didn't have the money before, you don't have it right now as well. If you were a dropout or if you didn't go to the university at all, you're more likely to be conscripted as well. And if you're trying to get any formal employment documents, you're required to go through the military conscription offices. So not being willing to go into the army might keep you on the informal side of the economy as well, might keep you even poorer, less possible options than you would have otherwise. And another thing that I think should be mentioned is that most Ukrainian universities, which are slightly more popular than Western universities, there's still quite a few leftovers of the Soviet system where education is either cheap or completely free, paid for by the state. Almost every single Ukrainian university requires you to pass the class of military preparation, so you're essentially on the books as having some kind of military experience already if you have gone to an Ukrainian university. There's quite a lot of resistance, which is of course not going to be captured by New York Times headlines, but it's almost all isolated and atomic rather people individually trying to hide away in unknown for the military conscription offices, places from the draft. There are people trying to park the border with documents of various kinds of legality, right? People try to pay some kind of money to get registered as care for a disabled person, which allows you to cross over the border. People try to get the documents about some kind of illness. People try to get into a foreign university to leave Ukraine, which has been made illegal in the past few weeks, actually. But since the proclamation of the state of emergency during the February invasion, the police has suppressed almost all kind of protests that have not been completely peaceful, have not been completely in line with the position of the Ukrainian government. Moreover, they have used conscription notices that are being given out to people on the streets as a tool to suppress these protests. So if you were, as the mayor, show up to a protest, you would simply be given a conscription notice by a policeman, and you will be required to show up at the military conscription office on the next day or the next week. So of course that limits the number of people that are willing to show up to your street, to your protest.
Gut, dann, also über das Interview, da können wir ja in der Diskussion dann auch noch irgendwie drüber sprechen oder nachfragen oder irgendwas, soweit wir die dann beantworten können. Ich mache jetzt erstmal weiter mit einer nächsten These. Da geht es über ja, Illusionen über die Zukunft der Ukraine, weil es scheint, dass so ein bisschen, dass die Freude über die Stärke des ukrainischen Widerstands und auch die Freude über das Versagen der russischen Armee, die Ukraine in ein zweites Belarus zu verwandeln, Teilen unseres Milieus die Sicht auf das, was nach dem Krieg zu kommen droht, ja, zu verblenden scheint. Also einerseits betrifft das ganz primär Illusionen über den Fortgang des Krieges. Also unbestritten ist natürlich, dass Russland gerade militärische Probleme hat und die Ukraine Gelände zurückgewinnen kann. Spekulativ bleibt aber, ob diese Entwicklung jetzt unbedingt zu einem schnellen Sieg der Ukraine führen wird. Das hat er ja auch in dem Interview angesprochen. Auch uns erscheint das zumindest fraglich und möglicherweise auch eben das Gegenteil der Fall. Also eine eher Brutalisierung des Krieges, der sich vielleicht noch über Monate und Jahre hinziehen wird, möglicherweise auch mit härteren Waffen. Und ich möchte da zumindest den Vergleich mit Tschetschenien anbringen oder das daran erinnern, auch in Tschetschenien, was ja durchaus nicht über derartige Waffen verfügt hat, hat Russland 10 Jahre gebraucht, in einem extrem brutalen und zermürbenden Krieg dieses Gebiet unter Kontrolle zu kriegen. Genau, aber jenseits der Spekulationen über den weiteren Kriegsverlauf kann ja mit Sicherheit gesagt werden, was unabhängig von dessen Ausgang am Ende des Krieges stehen wird, und zwar tausende Tote und ein zerstörtes Land, dessen Wiederaufbau Jahrzehnte dauern wird. Die Kriegsschäden sind ja bereits jetzt enorm und sie erhöhen sich mit jedem Tag, an dem der Krieg weitergeht und sich zunehmend auf die zivile Infrastruktur verlagert, was ja jetzt in den letzten Wochen auch geschehen ist. Die Ukraine war bereits vor dem Krieg ein bitterarmes, korruptes Land mit enormem Einfluss einzelner Oligarchen, das am Tropf des IWF und der internationalen Geldgeber hing, die entsprechende ökonomische Gegenleistung verlangten. Adam Tooze hat ja in seinem Buch Crash beispielhaft dargestellt, wie die Ukraine schon 2013 so als eine Art Geißel oder Faustpfand im wiederaufflammenden Kalten Krieg zwischen die Fronten geraten ist und welche verheerenden ökonomischen und gesellschaftspolitischen Konsequenzen diese Rolle für die Ukraine hatte. Also die Westbindung bezahlte die ukrainische Bevölkerung mit einer geoökonomischen Schockstrategie, in deren Verlauf der Lebensstandard und das der Bevölkerung auf das Niveau eines Entwicklungslandes sank, während die ökonomische und politische Entwicklung entsprechend den Maßgaben der internationalen Finanzinstitutionen zugeschnitten wurde. Also weder die Versprechen auf Demokratisierung noch auf wirtschaftlichen Aufschwung wurden in diesem Kontext eingelöst. Der Krieg verstärkt die Abhängigkeiten und Nöte. Also wir sprechen hier über mindestens 30% Rezession, wir sprechen über fehlende Wertschöpfung, dysfunktionale oder komplett zerstörte Infrastruktur, über Braindrain. Also klar ist, dass die blühenden Landschaften, die als Motiv für die ukrainische Bevölkerung in diesem Krieg eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen und die auch immer mit diesen Begriffen von Freiheit und nationaler Selbstbestimmung zusammengedacht werden müssen und die auch untrennbar verbunden sind mit den Verheißungen der EU im Rahmen der Assoziierungsabkommen. Diese blühenden Landschaften, sie werden noch sehr lange auf sich warten lassen. Und es ist vielleicht eben auch eine Aufgabe der Linken, in dieser Situation das in aller Deutlichkeit zu sagen, auch um im Zweifelsfall eine emanzipatorische Perspektive jenseits von Russland und der EU denkbar zu machen. Zumal dann, wenn man sich die Situation vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftspolitischen Lage in Europa ganz nüchtern anguckt, also die EU und ganz besonders Deutschland leidet unter den kriegsbedingten Wirtschaftsschäden, also so stark, dass in Deutschland ja durchaus offen die Diskussion darüber entbrannt ist, ob die Sanktionen jetzt nicht Deutschland mehr schaden als Russland. Gestiegene Energiepreise, Inflation, die mit der Dollaraufwertung einhergehende Anstieg der Zinslast, also die Liste ist lang und lässt sich problemlos verlängern. Klar ist, der Blick in die Zukunft ist nicht rosig und es besteht eigentlich real wenig Hoffnung darauf, dass die EU gerade die Ukraine in ihrem Wiederaufbau in dieser Zeit uneigennützig und großzügig unterstützen wird. Interessant ist es in dem Zusammenhang, sich ein bisschen die Konzepte für den Wiederaufbau anzugucken, die es bisher gibt. Also erste Anmerkung dazu. Bislang wurden noch keinerlei Zusagen, die es an Geld für den Wiederaufbau geben soll, von der EU und auch nicht von den USA eingehalten. Aber es gab Anfang Juli ja diese Ukraine Recovery Conference in der Schweiz. Die Ergebnisse sind durchaus interessant. Die Ökonomin Anna Dikareva hat sie in einem Text in den Blättern für deutsche und internationale Politik, also weiß Gott keine sozialrevolutionäre Zeitschrift, analysiert. Und sie fasst das so zusammen, dass die Ukraine im Zuge des Wiederaufbaus eigentlich unter globalen Tech-Konzernen und Beraterfirmen aufgeteilt wird. Also McKinsey, der Chemieriese Novartis, Agrarkonzerne wie Syntegma, die haben alle bereits direkte Partnerschaften mit einzelnen Regionen vereinbart und sollen beim Wiederaufbau helfen und erhalten dazu eben dafür dann eben ökonomische Zugangsrechte. Ja, und um diesen ökonomischen Zugang auch sicherzustellen, sind dann dafür am 19. Juli auch im Rahmen von Antikriegsmaßnahmen bereits Arbeitsmarktreformen verabschiedet worden. Das waren im Übrigen Reformen, die zuvor am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert sind. Also das geht von erleichterten Kündigungen über Nullstundenverträge, über die Wiedereinführung der 60-Stunden-Woche, über die Aussetzung des Streikrechts, wir können einfach sagen, maximale Flexibilisierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes. Also Dikareva fasst das so zusammen, die Aussichten für die arbeitende Klasse sind düster. Sicher, das ist kein Belarus, darauf wird Felix ja auch eben nochmal eingehen, aber was man eben sagen muss, es ist keine positive Perspektive für die arbeitende Klasse, nicht mal kapitalistisch blühende Landschaften. Und das sollte man in der Diskussion zumindest auch im Hintergrund behalten. Mein vierter Punkt wäre Kritik an der Wiederkehr der Nation als Bezugspunkt für Linke. Also der eingangs bereits erwähnte positive Bezug eines Teil unseres Milieus auf den Begriff der nationalen Selbstbestimmung ist für uns ein politisches Armutszeugnis. Die Nation ist ein Konstrukt zur Legitimation von Herrschaftsinteressen und kein Bezugspunkt für Sozialrevolutionäre und Arbeiterinnen. Dass sie in diesem Krieg jetzt in linken Kreisen zur Legitimation von militärischem Widerstand herangezogen und positiv besetzt wird, ist eigentlich so simpel wie falsch. Simpel, weil es ist ein alter Hut, dass Gemeinschaftsmythen und das Gefühl von schicksalhafter, quasi natürlicher Zusammengehörigkeit gerade in Krisenzeiten angerufen wird, um politisches Handeln zu legitimieren. Und falsch, weil eben so bekannt ist, dass die Phantasmen nationaler Erweckung nicht zufällig als eine Art idealistisch-romantisches Fieber in die Köpfe kommen, sondern Bestandteil eines strategischen Spiels der Herrschenden sind, das mit handfesten Macht- und Kapitalinteressen einhergeht. Für uns ist dieser Sinneswandel erschreckend. Begriffe, die in unserem Milieu noch vor wenigen Jahren von den meisten nicht mit Handschuhen angefasst worden sind, werden heute unkritisch und ohne Anführungsstrichen verwendet. Das ist ein Rollback, was wir kritisieren würden. Ja, nochmal zurück zu dem Diskussionsklima, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wir glauben, dass es eine unnötige Verengung der analytischen Perspektive ist. Die Kritik an Westplaining und Whataboutism hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass man in der Linken heute eigentlich gar nicht mehr über Geopolitik reden darf, dass allein der Verweis auf weltweite Sekundärkosten dieses Konflikts als Anmaßung diffamiert werden. Und das wiederum geht mit einer gefährlich selektiven Wahrnehmung einher. Deren Hyperfokussierung auf den Ukraine-Krieg ist verunmöglicht, diesen im Rahmen anderer Konflikte einzuordnen. Wir werden hier Zeugen von doppelten Standards, die mithilfe von rhetorischer Skandalisierung überblendet werden. Und nein, es ist kein Whataboutism, darauf zu verweisen, dass die vermeintliche Universalität von Werten, die hier herangezogen wird, um die Notwendigkeit von Waffenlieferungen zu begründen, an anderen Orten durchaus nicht von Bedeutung ist. Also wer mit universellen Werten und internationaler Gerechtigkeit argumentiert, der sollte den Blick über den Tellerrand des Konflikts durchaus wagen und sich genau anschauen, wer auf welcher Grundlage, an welchem Ort und gegen wen welche Werte wann durchsetzt, beziehungsweise wann es eben genau ausbleibt. Und in diesem Zusammenhang ist ein Blick auf andere Kriege durchaus aufschlussreich, wie zum Beispiel im Jemen, wo ja der Verbündete Saudi-Arabien von USA, Großbritannien, Frankreich, aber auch von Deutschland gerade durch Waffenlieferungen unterstützt wird und wo täglich ein Völkermord stattfindet, der mehr Tote fordert als in der Ukraine. Und dieser steht nicht zufällig weniger im Fokus, wenn es um die Verteidigung universaler Werte geht. Und auch der Verweis darauf, dass andere geostrategische Bedeutung hat, trägt eben durchaus für die Verständnis von beiden Konflikten bei. Dass es um bei der Bedeutung von universalen Werten natürlich eine maßgebliche Rolle spielt, was für geostrategische Bedeutung diese Konflikte haben. Dasselbe lässt sich natürlich auch hinsichtlich der Sekundärkosten sagen, wenn wir an die politische und wirtschaftliche Aufwertung autoritärer, Frauen- und menschenverachtender Verbrecherstaaten wie Katar denken, die jetzt auch ebenfalls kaum prinzipienethischen Standards entspricht. Ja, das führt uns zu der Frage, die sich ohnehin stellt, mit wem steigt die Linke hier eigentlich ins Boot? Also ist es möglich, strategische Bündnisse einzugehen? Mit wem wird zu welchem Preis ein Bündnis gesucht? Außer Acht lassen wir jetzt mal für den Moment, dass die Irrelevanz der Linken in so einem Bündnis, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Vergessen werden sollte trotzdem nicht, dass die Forderung nach schweren Waffen und einer maximal militaristischen Antwort gegenüber Russland ja nicht originär der Feder irgendwelcher osteuropäischer Linker entspringt, sondern erstmal neben dem ukrainischen Militär zunächst die Position rechtsautoritär regierter Länder im Osten der EU ist, also mit Ausnahme von Ungarn. Es stärkt vor allen Dingen erstmal die Position Polens, das sich mit seinem Verständnis der Festung Europa als Union, Werte konservativer Nationalstaaten als Gegengewicht zu Frankreich und Deutschland aufzubauen versucht. Und es sollte zumindest in eine linke Positionierung mit einfließen und nicht von so einer Kriegs- und Widerstandseuphorie überdeckt werden, dass eben genau dieses chauvinistisch-rechtsautoritäre Lager in der Europapolitik durch den Krieg massiv gestärkt wird. Ja, ich komme zum Ende mit Fragen, eher mehr als Antworten. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es durchaus Sinn macht, strategische Hintergründe, Macht- und Kapitalinteressen zu verstehen. Uns scheint das im Fall Russlands noch relativ einfach, also Putin und dessen geostrategischer Plan einer Ausweitung seines Einflussbereichs mit national-chauvinistischer Begleitmusik war zumindest zu Anfang des Krieges recht eindeutig. Klar, das verändert sich, also auch mit den militärischen Niederlagen verändern sich die Kriegsziele, das sehen wir auch in der Ukraine in der anderen Richtung, aber weniger klar und eindeutig und auch weniger homogen erscheint uns durchaus das Interesse von NATO und EU. Die USA, ja, die profitieren tendenziell von diesem Krieg, die haben zwar auch mit steigenden Nahrungsmittelpreisen und Inflation zu kämpfen, aber die Energiepreise bedeuten für sie auch Profit, neue Einnahmequellen durch die Abkopplung der EU von Russland. Internationale Schwächung von Russland ist durchaus auch im US-Interesse, obwohl das jetzt nicht ganz so funktioniert wie erhofft, weil jetzt durchaus auch neue Bündnisse gibt. Aber die USA und auch Osteuropa haben jetzt keine Energieprobleme, beziehungsweise Osteuropa weniger. Und Osteuropa und der rechtskonservativ transatlantische Block der EU, der profitiert durchaus teilweise einerseits durch den eben erwähnten Machtzuwachs innerhalb der EU, und weil das geostrategische Interesse an einer dauerhaften Schwächung Russlands bzw. einem Machtzugewinn der NATO in Osteuropa stärker ist. In Bezug auf die Bundesrepublik und auf Frankreich scheint uns schon die Frage berechtigt, welche Strategie jetzt eigentlich genau verfolgt wird und ob es da eigentlich einen Exitplan gibt, weil der Krieg ja Deutschland durchaus massiv schädigt und ja, die Inflation, Energiekrise auch die Stimmung in der Bevölkerung bereits schon zum Teil zum Kippen gebracht haben. Die derzeitigen Geländegewinne in der Ukraine geben dem möglicherweise noch ein bisschen Aufschub. Aber trotzdem scheint uns die Frage, die wir vielleicht auch eher in die Diskussion geben können, mit welchen Strategien und welchen Perspektiven eigentlich da innerhalb Europas operiert wird. Genau, jetzt übergebe ich erstmal an Felix.
Ja, ich straffe das Ganze ein bisschen, weil die Zeit schon so vorangeschritten ist und ich glaube, es war auch ein bisschen anstrengend, dem Interview zu folgen. Also ich hatte teilweise akustisch echt Schwierigkeiten. Deshalb halte ich das jetzt ganz kurz, damit wir möglichst schnell in die Diskussion kommen und dann kann man ja auch nochmal nachliefern. Ich denke, dass der Streit sich gerade im Wesentlichen um zwei Punkte dreht. Das erste ist das, was Jolle bereits eigentlich... ich denke, es geht im Wesentlichen um drei Streitpunkte. Den ersten hat Jolle ja eigentlich schon hinreichend abgehandelt, also diese merkwürdige Renaissance von Bezugsgrößen wie nationale Selbstbestimmung etc. pp. Also das geht bis zu Leuten, die ich eigentlich immer für relativ straighte, antinationale Radikale gehalten hatte. Also Rainer Trampert hat sich kurz nach dem Einmarsch dann also offen in einer etwas verklausulierten Form zur Souveränität der Ukraine bekannt, selber zu entscheiden, in welche Militärbündnisse sie reingeht und so weiter. Also das hat bei mir manchmal ein regelrechtes Entsetzen ausgelöst, wie sich da, ja, wie wieder gerade frühere kritische, materialistische Erkenntnisse irgendwie erodieren. Aber wie gesagt, Jolle hat es ja bereits abgehandelt. Das zweite ist die, denke ich, auch bis in ja, linke kritische Milieus hinein zirkulierende Rede von einem Vernichtungskrieg oder Genozid, vorangetrieben durch den russischen Staat. Das weckt bei Leuten, die nicht mehr zu den Allerjüngsten gehören, vielleicht Erinnerungen, ne? An 1999 hatten wir auch einen grünen Außenminister, der im Kosovo also ein neues Auschwitz entdeckt hat. Es ist völlig klar, dass ein furchtbarer, grausamer Krieg in der Ukraine gerade herrscht. Das ist ja fast tautologisch. Also Kriege sind ja nie irgendwas Sauberes, Zivilisiertes entgegen neueren Militärpropaganda-Behauptungen. Aber die Rede von einem Genozid, also einer gezielten Auslöschung der ukrainischen Bevölkerung, ist, denke ich, nicht haltbar. Es gab, ich glaube, so nach ein paar Monaten nach Kriegsbeginn ein ziemlich erhellendes Interview mit dem Historiker Ulrich Herbert. Kennt ihr vielleicht? Ich glaube, einer der bekanntesten Historiker hierzulande, gerade was den Nationalsozialismus angeht. Und der hat, finde ich, nochmal sehr präzise gezeigt, also dass einfach da eine Inflationierung von diesen Begriffen stattfindet und das hierzulande natürlich auch eine ganz plumpe Entlastungsfunktion hat. Ich denke, diese Unterschiede sind durchaus wichtig, denn angenommen, man gehört zu einer Bevölkerungsgruppe, die Zielscheibe eines Genozids ist, dann wäre es gewissermaßen Selbstmord, die Waffen niederzulegen. Ist das aber nicht der Fall, dann kann es im Sinne des eigenen Überlebensinteresses durchaus Sinn machen, sich da also zu drücken. Und aus genau dem Grund gibt es ja offenbar gar nicht so wenig Desertionen und Leute, die versuchen, sich dem Kriegsdienst zu entziehen, wie Andrew in dem Interview auch nochmal erwähnt hat. Oder anders gesagt, diese ja wirklich sehr ekelerregende großrussisch-völkische Ideologie, die verbraten wird, würden wir doch eher als propagandistische Begleitmusik zu einem geopolitisch imperial motivierten Einmarsch werten und nicht als die wirkliche Triebkraft. Also das wäre das dazu. Ein anderer Punkt, in dem scheint mir dann wirklich eher die Krux zu liegen, es ist schlechterdings nicht von der Hand zu weisen, dass das Maximalziel der russischen Kriegspartei anfangs sicherlich darin bestand, eine Art Regime-Change herbeizuführen und in der Ukraine irgendeine Art gefügige Marionette, irgendeine Art Lukaschenko zu installieren. Und für mich steht außer Frage, dass es in dem Fall sicherlich eine drastische Verschlechterung der Lebensbedingungen der ukrainischen Bevölkerung gegeben hätte. Und die Linken, also die unter eben diesem Label der Kritik eines Westplaining, also eines westlich-linken Diskurses, der rein auf Geopolitik fokussiert, völlig die Lage on the ground, die Situation und die Perspektiven in der Ukraine ausblendet, dass die Linken hier sicherlich ihr stärkstes Argument erstmal haben, wenn sie also sich hinter den ukrainischen War-Effort stellen und der westlichen Linken da irgendwie Defizite vorhalten. Es gibt gerade in bestimmten ultralinken Strömungen, auf die wir uns auch durchaus beziehen, denke ich, historisch tatsächlich auch eine Tendenz zu schlechten Abstraktionen, also wo man dann einfach festhält, dass ein Staat ein Staat ein Staat ein Staat ein Staat ist und die konkreten Unterschiede in der Beschaffenheit dieser staatlichen Herrschaftsformen völlig in den Hintergrund treten. Also ne, es gab so Linkskommunisten, Rätekommunisten, die auch im Zweiten Weltkrieg eigentlich meinen, so ein bisschen, ja, es gibt eine allgemeine Tendenz zur Faschisierung. Roosevelt, Stalin, Hitler ist so ein bisschen, geht eigentlich alles in dieselbe Richtung. Und diese Prognosen haben sich ja dann krachend blamiert am weiteren Fortgang. Und ich denke, also dieser Punkt ist erstmal nicht von der Hand zu weisen und ernst zu nehmen. Zum einen müsste man aber bedenken, dass die Ukraine ja nun auch nicht gerade irgendwie das demokratische Paradies ist. Also in der Economist, dieses neoliberale Blatt, die machen so ein Demokratie-Ranking, da sind die auf Platz 86 und haben dann auch schon vor der Invasion und dann insbesondere, wie Andrew ja auch erwähnt hat, seit der Invasion allerhand autoritäre Maßnahmen ergriffen. Das heißt, gerade im Namen einer Verteidigung der Freiheit werden Freiheiten massiv abgeschafft. Und wenn man Andrews pessimistischer Einschätzung folgt, sind das keine rein temporären Phänomene. Ne? Also es wurden Parteien verboten, es wurden Medien verboten und so weiter und so fort. Und mit dem eigenen ukrainischen Nationalismus wurden die Spannungen im Land massiv angeheizt. Trotzdem, denke ich, steht außer Frage, dass russische Verhältnisse um einiges härter wären. Also eine Situation, wo man für die Teilnahme an einer ungenehmigten Demonstration 15 Jahre Lagerhaft bekommt, besteht so in der Ukraine erstmal nicht. Die entscheidende Frage lautet aus unserer Sicht, ob daraus dann eine Parteinahme für die ukrainische Kriegspartei folgen muss. Und genauso wird es ja zurzeit mit so einer gewissen moralischen Erpressung dargestellt. Also wer gegen Waffenlieferungen ist, wer sich nicht hinter diesen Kurs von Baerbock und Co. stellen mag, der will im Prinzip die ukrainische Bevölkerung dem russischen Faschismus zum Fraß vorwerfen. Und das scheint uns ziemlich unhistorisch, weil darin ausgeblendet wird eine lange Geschichte von Arbeiterkämpfen um Grundrechte und Freiheiten. Rechte und Freiheiten, die die Arbeiterinnen für ihre eigene Organisation als Klasse brauchen, wie die Luft zum Atmen. Hierzulande könnte man das naheliegenderweise beispielsweise am Kapp-Putsch illustrieren, also einem Versuch eines reaktionären Staatsstreichs, der am massenhaften Widerstand von Lohnabhängigen gescheitert ist. Man kann es aber auch an allerhand Arbeiterkämpfen im 20. Jahrhundert in ganz verschiedenen Ländern verdeutlichen, die maßgeblich zum Einsturz von autoritären Regimen beigetragen haben. Also ich zitiere vielleicht mal aus einem Diskussionsbeitrag der britischen Angry Workers, die hatten wir im Sommer hier zu Gast zu einer Buchvorstellung. Das ist auch so eine anti-autoritär-kommunistische Basisgruppe. Die schreiben zu dieser Frage mit Blick auf den Ukraine-Krieg, finde ich sehr treffend, Folgendes. Aus taktischen wie politischen Gründen sollten Arbeiterinnen es vermeiden, militärisch gegen die Invasion zu kämpfen, denn damit steigt die Gefahr, dass sie massakriert und vollständig in eine nationalistisch-imperialistische Dynamik hineingezogen werden, die sich ihrer Kontrolle entzieht. Stattdessen sollten sie gegen die Diktatur mit ihren eigenen Mitteln kämpfen, so wie es Arbeiterinnen in Brasilien, Polen, Südkorea oder Südafrika in den 80er Jahren getan haben. Sie alle hatten damit insofern Erfolg, als sie Freiheiten zurückgewonnen haben, weitestgehend nicht massakriert wurden und sich zumindest anfangs eine gewisse Eigenständigkeit als Klasse bewahren konnten. Solidarność, die brasilianische Arbeiterpartei oder der ANC in Südafrika waren Scheißorganisationen, also so formulieren die Genossen das. Doch innerhalb dieser Dynamik haben Arbeiterinnen gezeigt, dass sie sich auch unter einem harten Polizeistaat selbst organisieren können, nicht nur in Betriebskämpfen, sondern auch mit Netzwerken im Untergrund, Sabotageakten und Guerillakämpfen. Selbst jetzt demonstrieren in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine Frauen gegen Zwangsrekrutierung. Also das ist aus unserer Sicht der entscheidende Einwand, das heißt diese Erpresse, also dieses Entweder-Oder, ne? Also entweder man reiht sich jetzt hinter diese militärische Logik ein oder man begeht sozusagen Verrat an der ukrainischen Bevölkerung, die würden wir so erstmal zurückweisen. Dazu kommt jetzt mit Blick auf die aktuelle Lage, es ist eher ein pragmatisches Argument, aber ich denke, es ist mit Blick auf die kommenden Monate, möglicherweise Jahre, doch ziemlich wichtig, dass dieses russische Maximalziel natürlich längst vom Tisch ist. Und es geht jetzt eigentlich nur noch um die Frage, ob es zu irgendeinem Agreement, irgendeinem Kompromiss kommt oder aber die Kiewer Regierung das gesamte Staatsgebiet zurückerobert. Im März hat Zelensky noch erklärt, ukrainische Menschenleben seien wichtiger als ukrainisches Territorium, also Bereitschaft erkennen lassen zu irgendeinem Agreement. Dann hat sich natürlich vor allem durch die Waffenlieferungen das Blatt im Kriegsgeschehen allmählich gewendet. Und jetzt soll offenbar der Status quo von vor 2014 wiederhergestellt werden, also einschließlich einer Rückeroberung der Krim. Auch dazu hat Andrew sich in dem Interview recht deutlich geäußert, was das bedeuten dürfte. Das heißt, es gibt zumindest eine, ich würde sagen, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus ein langer, blutiger, verlustreicher Krieg entwickelt. Und bemerkenswert scheint mir, dass die ukrainischen Linken, die in der deutschen Diskussion sehr viel zitiert werden, als Stichwortgeber für diesen militärischen Turn, dieses Kriegsziel offenbar unterstützen. Also ich versuche, was ich im Englischen finden kann, aus der Ecke zu lesen. Und da wird relativ klar gesagt, ja, wenn es zu irgendwelchen für die Ukraine schmerzhaften territorialen Kompromissen kommt, das wird dann in den Jahren darauf den Revanchismus anheizen und das Land spalten. Deshalb also vollständiger Sieg, alles zurückerobern. Vor einer Woche war hier im selben Raum ein Münchner Linksradikaler, der so aus der anarcho-syndikalistischen Ecke kommt, Roman Daniluk, der selber einen ukrainischen Background hat, der ein, finde ich, sehr brauchbares Buch über die Bewegung von 2014 auf dem Maidan geschrieben hat. Der hat jetzt auch diesen Turn vollzogen und meinte auch, ja, er hätte die pessimistische Einschätzung, dass die Regierung in Kiew relativ bald von westlichen Staaten gedrängt werden wird, irgendeinen Kompromiss zu akzeptieren. Also mit anderen Worten, optimistisch wäre dann in dieser Perspektive die Aussicht, also wirklich bis zur letzten Patrone und um den letzten Quadratkilometer zu kämpfen, was ich dann für einen libertären, irgendwie im Anarchismus verwurzelten Linken doch eine sehr befremdliche Position finde. Wenn man sich dann noch anschaut, dass im Neuen Deutschland kurz nach Kriegsbeginn gefordert wurde, die deutsche Linke solle doch mal ihr negatives Verhältnis zur Bundeswehr überdenken und angesichts dieser neuen Situation, dann scheint die Rede von einer Zeitenwende in einer sehr traurigen Weise zutreffend. Die Losung vom revolutionären Defätismus, die man dem entgegenhalten könnte und die manche Leute ihm auch entgegenhalten, hängt zurzeit sicherlich ziemlich in der Luft. Sie ist entstanden in einer Arbeiterbewegung, die es heute nicht mehr gibt. Wir sind keine Spontaneisten, das heißt, wir denken nicht, dass die Lohnabhängigen praktisch aus heiterem Himmel jetzt in einem Kriegsszenario einen Umsturz der Verhältnisse herbeiführen werden, ohne dass sich in vorherigen Kämpfen überhaupt erstmal ein breiteres Klassenbewusstsein herausgebildet hätte. Dennoch scheint der Gedanke, dass Kriege in Revolutionen umzuwandeln sind, auch in der Gegenwart und in der Zukunft sowas wie eine, sagen wir mal, Richtschnur zu sein, hinter die man nicht zurückgehen sollte. Fernab von revolutionärem Defätismus, also einer Ausnutzung dieser Situation zum Sturz der Verhältnisse, sehen wir zumindest in den Deserteuren, und zwar in den Deserteuren auf beiden Seiten, gerade einen gewissen Hoffnungsschimmer, natürlich auch ganz besonders im Antikriegswiderstand in Russland und Weißrussland, der bis zur Sabotage von Bahngleisen und Brandanschlägen auf Militäreinrichtungen geht. Hoffnung liegt aber auch in kleineren Initiativen wie der eingangs erwähnten anarchistischen Gruppe Assembly im ukrainischen Charkiw, die aus der Nationalen Einheitsfront ausschert und auf die Entfaltung von Klassenkämpfen auch in der Ukraine setzt und sich nicht an der Mobilmachung beteiligt. Zu guter Letzt, nur als Ausblick oder ein bisschen um das breitere Bild sich noch anzuschauen, es ist eigentlich bekannt, dass es seit Jahren wieder weltweit eine Aufrüstung gibt. Also die Rüstungsausgaben sind stark gestiegen und eine wachsende Kriegsgefahr. Und ich habe mich manchmal so gefragt, ob die Linken, die jetzt die ukrainische Souveränität mit militärischen Mitteln gegen das fraglos finstere Putin-Regime verteidigt sehen wollen, wie die sich dann verhalten werden, wenn es irgendwann mal um die Souveränität Taiwans geht. Denn auch das möglicherweise dort einmarschierende chinesische Regime ist zweifellos weniger demokratisch, autoritärer, härter. Wie Jolle bereits meinte, ist die Position von Linken, die aktuell sagen, ja, man muss die Ukraine volle Granate hochrüsten und gleichzeitig erklären, man sei natürlich weiterhin gegen die NATO und so weiter und so fort. Das geht nicht auf, das ist das sprichwörtliche, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und vor dem Hintergrund denken wir, wenn wir über Defätismus und so weiter reden, dass es vor allem auch darum gehen würde, hierzulande auszuscheren aus der Militarisierungslogik, also dieses gigantische Rüstungspaket ins Visier zu nehmen. Und eine Frage wäre, wie man das möglicherweise auch jetzt in diesen vermutlich bevorstehenden Sozialprotesten einbringen könnte, ohne in so eine sozialchauvinistische Logik einer Sarah Wagenknecht zu geraten, die ja eigentlich mal auf die Logik, also auf die Essenz bringen kann, wir wollen Frieden mit Russland, weil wir weiter billiges Gas wollen. Und von diesem Sozialchauvinismus würden wir uns natürlich bei aller Kritik an der Militarisierung hierzulande entschieden abgrenzen wollen. Gut, damit mache ich mal einen Punkt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr eine Tour de force, aber wir können das ja alles in der Diskussion dann noch genauer machen. Okay, gut. Nee, ich meinte jetzt eher das Tempo.
Genau, dann wir würden einfach die Diskussion öffnen, vielleicht so ein bisschen sammeln und durchaus auch, also wir haben ja eh keine Mikros, das heißt, wir haben nicht diese stressige Situation, dass irgendwer zu irgendeinem Mikro gehen muss. Also das heißt, wir können uns auch irgendwie aufeinander beziehen und, also ihr könnt natürlich Fragen an uns stellen und wir sammeln die, aber wir können auch dann irgendwie so ein bisschen also ihr könnt auch aufeinander Bezug nehmen.
Also wir waren jetzt davon ausgegangen, dass es heute Abend so richtig knallt, weil das so ein heißes Eisen ist.
Ja, da, gerne.
Zwei kurze Nachfragen. Also einerseits diese anarchistische Gruppe, die heißt Assembly?
Also im Englischen, ne? Wir lesen die Sachen, die auf Englisch machen. Ich vermute mal, die heißen Assembly auf Ukrainisch, so was immer das ist. Es gibt eine ziemlich gute englischsprachige Seite, Libcom mit C, ne? Für Libertarian Communism, Libcom.org. Und da findest du von denen so 5, 6 Texte vielleicht. Also recht interessant. Die haben mit so einer italienisch-anarchistischen Zeitschrift gerade nochmal so ein Interview gegeben, wo sie ihre Position nochmal so ein bisschen erläutern. Ansonsten sind die so sehr basisfokussiert. Ne? Also die machen wohl auch praktische Arbeit vor Ort, suchen auch dringend Spenden. Also kümmern sich um so zivile Hilfe, Häuser wieder aufbauen, die bombardiert worden sind. Und beziehen sich ansonsten sehr stark eben auf die lokalen Arbeitskämpfe. Und sie gehen eben relativ scharf auch mit vielen ukrainischen Anarchisten ins Gericht, die sich jetzt in diese Militärlogik haben eingliedern lassen. Über die Möglichkeit von Klassenwiderstand gegen Diktaturen meinst du, oder?
Ja,
Ja, das war das einzig lange Zitat. Das waren die Angry Workers, heißen die. Das ist eine Gruppe in Großbritannien. Die haben gerade auch auf Deutsch ein Buch veröffentlicht über ihre Organisierungsansätze und waren hier im Sommer zu Gast bei uns. Und die haben eine recht rege Diskussion. Also bei denen in der Gruppe gibt es auch so verschiedene Haltungen zu diesem Kriegsgeschehen. Genau.
Machen wir kurz danach, jetzt kurz noch drei Fragen, dann sage ich kurz was und dann bist du dran. Antwortest du auch noch?
Ne? Ja, ich
wollte einmal kurz auf diesen Anfangs, weil das ja so ein bisschen, im großen Wort jetzt, Wahrheit, bei der Wahrheit hier bleiben. Also wir hatten jetzt eigentlich nicht vor, nicht bei der Wahrheit zu bleiben, sondern es ging jetzt wirklich faktisch darum, also eigentlich im Grunde genommen, was Genosse danach gesagt hat, dass dieses unseres Erachtens recht polarisierende Diskussionsklima erstmal aufzumachen. Und natürlich, du hast völlig recht, es gibt eben genau, wie du es gesagt hast, in verschiedenen Magazinen, das hört sich alle auf, zählen verschiedene Artikel mit verschiedenen Positionen. Aber das, was wir eben festgestellt haben, ist diese unglaubliche Polarisierung. Entweder man stellt sich eben auf die Seite oder auf die Seite, was relativ wenig ist, ist irgendwie diese eine doch abwägende Position dazwischen, die vielleicht einfach auch gar nicht sich in dem klassischen Sinne positioniert, entweder NATO eben oder jetzt Russland, was natürlich noch völlig absurder ist, aber wir eben auch nicht sagen würden, wir gehen jetzt hier mit der NATO mit. Zu dem zweiten Punkt, was tun, es fehlt so ein bisschen das Konstruktive, ja und nein, also ein Stück weit hat ja Felix das versucht, ein bisschen was mit dem Defizitismus-Begriff, zumindest mal so einen Horizont anzudenken, andererseits ist es eben, also ich halte es nicht für unsere Aufgabe als, wir sind hier keine Außenpolitiker, ich bin auch nicht in der Position, jetzt Verhandlungsvorschläge zu machen. Ich will jetzt Zelensky und irgendwie wem auch immer nicht sagen, ja, also komm, nimm doch den Donbass, da sind jetzt eh schon, das können wir doch lassen, oder die Krim. Also wir könnten, wie Felix ja schon gesagt hat, Kritik daran üben, wenn durch bestimmte militärische Erfolge jetzt auf die Idee gekommen wird, wirklich den letzten Quadratkilometer zu verteidigen. Aber ich glaube nicht, dass es unsere Position als Linke ist, zumal wir komplett bedeutungslos sind, wie hier schon vielfach festgestellt wurde, uns sozusagen jetzt realpolitisch darauf und zu sagen, nee, also das Territorium lässt du bitte und dafür das, das ist, glaube ich, einfach nicht unsere Aufgabe. Genau, da stimme ich dann sozusagen mit der letzten Rednerin überein.
Zu dir sagen, du hast, glaube ich, von Arbeiterträumerei gesprochen, aber was ich ja zitiert hatte von den britischen Genossen, sind ja keine Träumereien, sondern historische Fakten. Also das hat es ja erstmal. Also die Tatsache, dass offenbar sogar größere Teile dieses winzigen Milieus in der Ukraine diese Entscheidung treffen, das ist nichts, was wir bestreiten würden. Also unser Einsatz war ja gerade zu sagen, ne, es gibt mit diesem Westplaining-Diskurs ein sehr moralisch aufgeladenes Ding, zu sagen, hier, liebe Genossen in Deutschland, guckt euch doch bitte mal an, was die ukrainischen Genossen sagen. Hört denen doch mal zu. Ja, wozu wir sagen können, erstens haben wir das getan, also ich habe haufenweise in diese Texte reingezogen, und zweitens haben wir eben auch gesehen, ja Moment mal, das ist eben nicht so ungebrochen. Es gibt eben Leute, die von dir jetzt beschriebene Logik entschieden zurückweisen, und alles, was ich jetzt mit dieser längeren Passage von den Angry Workers nochmal betonen wollte, es ist ja kackbanal zu sagen, dass die Situation in der Ukraine 22 eine andere ist als beim Kapputsch 1920, also wem erzählst du das? Es ging darum, generell nochmal zu sagen, erweitern wir doch bitte mal unseren Blickwinkel über diese militärische Logik hinaus und führen uns noch mal irgendwie vor Augen, dass es in der Geschichte durchaus auch erfolgreiche Beispiele gegeben hat von einem gar nicht unbedingt pazifistischen, das waren ja teilweise auch mit militanten Formen ausgefochten, aber insbesondere auch durch Formen von Massenstreiks beispielsweise autoritäre Diktaturen geschrottet worden sind. So, und die Leute, also du sagst, du meinst es nochmal so emphatisch, ja, da sterben sehr wohl Menschen und nicht irgendwie ein abstrakter Staat. Ja gut, aber gleichzeitig rufst du dazu auf, dass irgendwie die ukrainischen Proletarier, oder rufst nicht dazu auf, verteidige sozusagen, heißt es für gut, wenn ukrainische Arbeiter sich da irgendwie dem Militär anschließen und an der Front totschießen lassen, um die Krim jetzt zurückerobern oder was. Also da komm ich dann nicht mehr mit. Insofern ist das Unverständnis ein durchaus beidseitiges.
Okay, sammeln wir mal weiter. Wir hatten jetzt noch drei Meldungen. Du da hinten hattest dich gemeldet, ne?
Ja. Ich bin jetzt etwas erstaunt, also weil ich ja in meinem Beitrag ausdrücklich nochmal gesagt habe, dass ich diesen Gesichtspunkt, dass Leute eine begründete Angst davor haben, bestimmte Freiheiten einzubüßen, weil sie unter einem deutlich härteren, autoritären Regime à la Lushenko stecken, dass man das unbedingt ernst nehmen muss, sonst macht man nämlich wirklich das, was irgendwie Westplaining heißt. Dass ich aber die Schlussfolgerung daraus so nicht mittragen kann. Also insofern finde ich, redest du eigentlich ziemlich an dem vorbei, was hier heute Abend auch gesagt worden ist. Also ich habe ja ausdrücklich gesagt, dass eine bestimmte ultralinke Tendenz, die man auch im Zweiten Weltkrieg sehen kann, sondern einfach Staat ist Staat ist Staat ist Staat, die Unterschiede sind mir doch scheißegal als Linksradikaler, dass ich das für eine hochproblematische Position halte, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also insofern finde ich deine Aufregung jetzt so ein bisschen gehaltlos, muss ich doch sagen.
Aber wenn ich kurz darauf reagieren kann.
Ich würde nochmal zurückkommen auf die Frage, die habt ihr beide vorhin so ein Stück weit gestellt, auch auf die Rolle der Linken und auf diese Zeitenwende. Das passt ja auch zu dem Thema, was wir jetzt hatten, warum eigentlich hier so wahnsinnig wenig Widerstand gegen diese Militarisierung, warum eigentlich, ja, gibt es kaum Solidarität mit den Deserteuren oder zumindest keine massiven Proteste, warum wird es nicht skandalisiert, dass auch die Leute, die jetzt vor der russischen Armee fliehen, also nur, wenn sie es wirklich ganz konkret beweisen können und dass sie jetzt da geflüchtet sind davor und schon ihren Einberufungsbefehl haben, kriegen sie nur dann überhaupt können sie einen Asylantrag stellen und nicht einfach nur, wenn es reicht, dass sie nicht kämpfen wollen und bevor sie erst einberufen werden, nicht erst abhauen müssen. Ich glaube natürlich, das sprengt jetzt auch das Thema dieses Abends, aber ein Stück weit können wir schon sagen, dass in den letzten Jahren da eine ganze Menge in der Linken passiert ist, dass da einfach eine unglaubliche Individualisierung stattgefunden hat, moralischer Überschuss und eine Fokussierung auf so eine individuelle Diskriminierungserfahrung, die natürlich immer mit so einem Appell an den Staat einherging. Also der Staat, der dann eben schützen soll vor diesen Diskriminierungen und irgendwas. Und genau das sehen wir ja jetzt auch, dass dieser Appell an den Staat eigentlich wieder gerichtet wird. Und deshalb glaube ich, das nicht ganz zufällig, dass da jetzt sozusagen genau dieses Konstrukt dann auch wieder positiv besetzt wird, weil dieser Begriff eben von Staat und Demokratie, bürgerliche Freiheit ganz unkritisch positiv besetzt wird, was eben nicht ansatzweise heißt, dass wir jetzt sagen wollen, es ist nicht deutlich besser, in bürgerlichen freien unter diesen Freiheiten zu leben, als irgendwo in Belarus oder in Russland. Aber das haben wir eben, wie gesagt, auch nicht behauptet. Also das ist auch nicht unser Ausgangspunkt. Genau, aber ist jetzt eigentlich nur so ein Exkurs auf das, was ihr gesagt habt, nicht wirklich ein Thema unseres Abends. Insofern vielleicht gehen wir auch noch ich wollte nur trotzdem darauf antworten, vielleicht gehen wir trotzdem noch eher zu unserem Thema hier weiter drauf ein, wenn es da noch Meldungen gibt. Oder?
Also ob das jetzt eine materialistische Analyse ist, weiß ich nicht. Ich denke generell, das Phänomen mit diesem ganzen Feld, was wir irgendwie Identitätspolitik nennen oder so, ist im Prinzip eigentlich der Verlust einer universellen Perspektive. Also in bestimmten Kreisen ist ja der Gedanke einer allgemeingültigen Vorstellung von Befreiung nur noch eine Mogelpackung. Ne? Also in jedem Universalismus stecken eigentlich nur verdeckt irgendwelche Partikularismen und so weiter und so fort. Das heißt, die Dramatik besteht eigentlich darin, dass in der jetzigen Situation, wo du, wir reden ja von der Vielfachkrise und die multiplen Krisen, aber ich muss sagen, also in den Jahrzehnten, die ich politisch aktiv bin, habe ich tatsächlich noch nie so ein Katastrophengefühl gehabt. Also wirklich so ein Gefühl, was wir als Revolutionäre eigentlich super finden müssten. Es ist ja so. Also es läuft ja nichts mehr rund. So, also sozusagen, dass das Staatspersonal, das Establishment, kriegt kein einziges Problem mehr in den Griff. Also sei es die Inflation, sei es der Klimawandel, sei es die geopolitischen Konflikte, es läuft alles aus dem Ruder. Und just in dieser Situation hat eine Linke eigentlich völlig abgewirtschaftet, wenn es irgendwie darum geht, eine allgemeine Perspektive der Befreiung zu formulieren. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, blühen diese ganzen sehr moralisch aufgeladenen Identitätskämpfe dann irgendwie auf, also wo jeder noch so seine Schäfchen irgendwie ins Trockene bringen will. Und vor allem, das hatten wir auch, das ist ja völlig richtig, das haben wir ja nie bestritten. Das ist, also ich kenne, also diese ganzen Debatten erinnern mich an den Scheiß von vor 20 Jahren, ne? mit 9-11, globalem Dschihad versus freier Westen. Ja, wo dann immer diese Losungen kamen, wie war das, Koks und Cola statt Koran. Dann kam immer die bahnbrechende Feststellung, dass es irgendwie in Brooklyn sich in der Regel knuffiger lebt als irgendwie in Bagdad. Man auch mal denkt, ach wirklich, so, das ist jetzt das Niveau, auf dem die Linke irgendwie angekommen ist. Ne? Und so richtig, also so sehr ich das teile, auch zu sagen, ne, ich habe es ja selber betont in meinem Input auch nochmal, dass ich nicht zu den ultralinken Geringschätzern von bürgerlichen politischen Freiheiten gehöre. Aber charakteristisch scheint mir zu sein, dass eigentlich große Teile der Linken nur noch in diesen Kategorien von größerem und kleinerem Übel denken. Es also eigentlich immer nur noch darum geht, Verteidigungskämpfe des Liberalismus, der Freiheitlichen, also und so weiter und so fort, weil eben jede darüber hinausgehende Perspektive ist irgendwie implodiert und noch nicht neu gefunden worden. Und das, obwohl sie gerade jetzt dringend nötig wäre. Also ich weiß nicht, ob das eine materialistische Analyse ist oder eine befriedigende Antwort, aber das ist erstmal so, finde ich schon auffällig. Also dass schon die Erinnerung daran, dass es in der Geschichte erfolgreiche Arbeiterinnenkämpfe gegen autoritäre Zustände gegeben hat, heute als Arbeiterträumerei abgewatscht wird. So als wäre das irgendwie ein Mythos. Und ne? Also man kann sich offenbar schon gar nicht mehr vorstellen, dass sowas vielleicht nochmal stattfinden könnte oder so. Dabei leben wir in einer Zeit von massiven Aufständen und Unruhen. Vor der Pandemie, aber es kommt jetzt ja irgendwie auch allmählich zurück.
Wenn ich sterben muss, dann wenigstens
so. Ja.
Und dann kommen wir aber zurück zu dem, was ich eben meinte, mit dem unheimlich appellativen Charakter an den Staat, also diese totale Staatsgläubigkeit, die sich eben auch in so einer zumindest so einer bewegungslinken oder zumindest einer liberalen Linken breit gemacht hat, eben als den Akteur, der eben vor Diskriminierung und alles bewahren kann. Und dadurch wird die Linke dann ja auch irgendwie immer staatstreuer, gleichzeitig regierungsrationaler, und jegliche Form von Rebellion wird dann eher rechts verortet, also was jetzt da eben gerade nochmal angebracht worden, der profitiert natürlich die Rechte dann davon. Und das ist ja das, was wahrscheinlich jetzt in gewisser Weise auch wieder auf uns zukommt, jetzt im Herbst mit den Protesten und genau, also die Krisen, die jetzt zu lösen sind, davon wird dann eher eben die Rechte profitieren als die Linke.
Zum zweiten also, Punkt, ja, völlig d'accord, ne? Klar, definitiv. Absolutely. Zur ersten hat Jolliger, glaube ich, auch so gesagt, dass wir da eher ein Fragezeichen haben.
Ja, habe ich auch. Also ich finde es mit irgendwie, du hast hier Ideological Spin und Economic Suicide, also es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schleierhaft, ob das so ein, gibt da so ein bisschen so diese Schlafwandler-These, ein bisschen wieder rausgekramt vom Ersten Weltkrieg oder so, egal wie zutreffend sie da waren, aber... Oder eben, ob sich da jetzt eine Bundesregierung ein Stück weit hertreiben lassen hat von so einer Koalition aus irgendwie Peace und Baerbock und ein bestimmtes Machtgefälle oder ein Machtvakuum in einer bestimmten Zeit in Europa, eine Kräfteverschiebung, wo dann auch nicht einfach ausgeschert werden kann. Ich glaube, also unglaublich starkes Problem ist dieser ideologische Überschuss, den wir mit so einer hypermoralisierenden Grünen in der Bundesregierung mit drin haben, die schon da zumindest anfangs relativ stark auch auf den medialen Diskurs eingewirkt haben und dadurch auch Druck auf die Regierung ausgeübt haben. Aber also ökonomisch ist mir das auch wirklich komplett schleierhaft. Also, ja,
dazu. Das muss ja kein direktes ökonomisches Interesse sein, sondern ja die Beseitigung des Weltmachtanspruchs Russlands, nicht? Also vielleicht wäre es auch viel zu vereinfacht zu sehen, ja, die USA, Deutschland, Frankreich und so weiter, der ganze Teil Westen haben direkt wirtschaftliche Interessen in der Ukraine, sondern es geht darum, Russland deren Weltmachtinteressen zu verwehren.
Ja, irgendwo schon, aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was das ökonomisch gerade bedeutet, also wir sind hier gerade auf irgendwie ein paar Stunden Strom am Tag so ungefähr, also auf so ein Entwicklungsland zurück bomben freiwillig, also bomben ist jetzt noch nicht wirklich, aber ist mir schon...
Bei Frankreich schien es mir auch nochmal ziemlich gebrochen zu sein, also Macron hat ja glaube ich nach ein paar Monaten schon gesagt, das Ziel kann es nicht sein, Russland zu demütigen, also wir müssen Putin irgendeine Exit-Option schaffen, wo er so mit einem ohne Gesichtsverlust rauskommt, und das schien mir sozusagen tendenziell so zweckrational aus seiner Perspektive zu sein, also eben diesen Krieg jetzt nicht bis zum Äußersten irgendwie weiter anzufachen, sondern erst zu sagen, irgendwie hier Agreement und so weiter und so fort. Und in Deutschland, das muss man natürlich auch dazu sagen, gab es immer eine eurasische Fraktion, also dieses Arschloch Schröder halt, ne, ist nicht der einzige, auch in bestimmte Kapitalfraktionen, die ja sehr aggressiv dann auch einen anti-amerikanischen Diskurs führen, nach dem Motto, als Deutsche im Sinne unserer nationalen Souveränität müssen wir uns von den Amerikanern emanzipieren. Das ist für unser nationales Interesse viel besser, wenn wir irgendwie, ne, lieber ein Bündnis mit Russland sozusagen suchen. Also als Schröder Bundeskanzler war, der auch mit Chirac versucht, sozusagen die Friedensachse zu sein gegen den Golfkrieg der Amerikaner und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch durchaus ein Pendeln oder ein Changieren zwischen verschiedenen Optionen. Und erstaunlich scheint mir erstmal, wie drastisch sich jetzt gerade diese atlantische Falkenfraktion durchsetzt, die ja also offen erklärt, nur man muss Russland eigentlich komplett zerstören. Also so Begriffe sind ja gefallen. Also ich fand die Wagenknecht finden wir ganz grauenvoll, aber das war schon witzig, diese Aufregung, als sie den Begriff Wirtschaftskrieg verwendet hat, weil dieser Begriff wird unoffiziell verwendet, ne? Also von den von den entsprechenden Leuten. Also ein erklärtes Ziel, ne, die russische Wirtschaft irgendwie zu schreddern. So, und ja, wir werden uns sicherlich irgendwie noch schriftlich äußern irgendwann, aber wir sind oft sehr langsam.
Also dann guckt, genau, es kommt dann, wenn dann auf unsere Seite.
So.